Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Auf dem blauen Sofa begrüße ich jetzt einen Romancier von Rang und einen wunderbaren Geschichtenerzähler. Herzlich willkommen, François Lelor.
Merci, bonjour.
Herzlichen Dank, guten Tag.
Als Robin aus seiner Raumkapsel steigt, ist er überwältigt von der Schönheit dieser Erde. Das ist ein Satz aus Ihrem Buch und es könnte der Beginn einer unglaublich romantischen Geschichte sein. Es ist aber keine romantische Geschichte. Was passiert? Was muss Robin, dieser junge Astronaut, erforschen?
Nun gut, Robin kommt ja aus einer menschlichen Kolonie auf dem Mars und er soll jetzt herausfinden, ob die Erde erneut oder wieder bewohnbar ist, denn die Zivilisation war dort ausgemerzt worden nach einer Reihe von Katastrophen. Ich habe diese Geschichte vor der Corona erzählt und er landet auf einer Insel im Pazifik und das ist wirklich wunderbar dort. Das erinnert sehr stark an Gauguin und er lebt dort mit den Eingeborenen.
Nach Ihrem Erfolgsroman Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück erforschen Sie nun eine neue Welt. Aber es ist eigentlich keine neue Welt, es ist die alte Welt. Es ist unser blauer Planet, so wie auch der Buchtitel lautet. Aber haben wir unseren blauen Planeten zerstört? Warum besiedeln wir plötzlich den Mars?
Nun denn, in der Geschichte, die ich erzähle, ist die Welt tatsächlich zerstört aufgrund von Klimakatastrophen, aufgrund von Zerstörungen und vielleicht auch aufgrund einer Epidemie. Und auf dem Mars haben die Menschen, die übrig geblieben sind, die Männer und Frauen, eine neue Gesellschaft aufgebaut. Dort haben die Frauen die Macht und es gibt auch dort die künstliche Intelligenz, die sozusagen das Leben aller Menschen beherrscht und bestimmt. Robin wird auf die Erde zurückgeschickt, weil man vom Mars aus gesehen hat, dass es dort unten Lebenszeichen gibt und er soll dort runter und eben diese Bevölkerung explorieren. Er wird dort also eine menschliche Zivilisation wiederfinden und das ist im Übrigen ja auch eine Frage, die mich sehr berührt, die sehr glücklich miteinander leben, diese Menschen, und das ist die Frage, die mich in dem Buch bewegt, welche Gesellschaft muss man aufbauen, um ein allgemeines Glück zu erreichen. Und das soll Robin herausfinden.
Es ist keine Dystopie, obwohl es sehr schwarze Elemente hat, obwohl es wirklich traurige Momente hat. Trotzdem haben wir ein bisschen Hoffnung. Aber ist es eine Hoffnung, die auf Wirklichkeit, auf Realität basiert? Haben Sie Hoffnung für unseren Planeten? Oder ist Ihr Buch ein Warnruf, ein Weckruf?
Ja, ich habe schon durchaus Hoffnung. Zu Anfang sieht das sehr düster aus, weil ja die Zivilisation zerstört ist und jetzt erneut wieder aufersteht und wiedergeboren wird. Und ich glaube, das wird natürlich in Zukunft nicht so sein, dass die Menschen vom Mars wieder zurückkommen, um die Erde neu zu entdecken. Aber in dem Buch stelle ich ja verschiedene Gesellschaften vor. Da gibt es die Gesellschaft der Krieger beispielsweise, die genau das tun, was viele auch heute bei uns tun, nämlich die ständigen Eroberungszüge. Und dann gibt es die andere Gesellschaft, das ist ja die Utopie der Menschen, die in Frieden und freier Liebe zusammenleben. Was ich versuche, ist zu zeigen, wie man unterschiedliche Vorstellungen des Glücks in gesellschaftlichen Modellen verwirklichen kann, mit Ergebnissen, die tatsächlich mehr oder minder gelingen können. Robin lernt nun laufend während seiner Reise auf die Welt.
Es ist ja keine Illusion, von der Sie sprechen, sondern es ist etwas, was Sie selber in der Hand haben, was wir gestalten könnten, wenn wir die Kraft, den Willen dazu hätten. Was fehlt uns, um unsere Gesellschaft auf die Zukunft auszurichten? Was fehlt uns, um glücklich zu leben?
Das, was uns fehlt, ich meine, wir haben ja schon eine ganze Menge in unseren Gesellschaften. Die Gesellschaften sind miteinander stärker verbunden. Wir kennen die unterschiedlichen Lebensstile und Gesellschaftsformen. Wir müssen uns nur eben aufeinander abstimmen. Vor einigen Generationen galt der Krieg noch als Naturereignis, aber wir haben da sehr viel erreicht. Ursprünglich in meinen Büchern interessierte ich mich ja für das Glück auf der individuellen Ebene des Einzelnen. Einzelnen. Und jetzt kommt die Frage auf, wie kann man das Glück in der Beziehung zu anderen Menschen erreichen und dabei zugleich für genügend Freiheit sorgen, damit ein jeder sich auch verwirklichen kann und zugleich aber, damit es nicht zu viel Ungleichheiten gibt, wie in der einen Gesellschaft der Krieger, wo es ja verschiedene Kasten gibt und niemand aus seiner Kaste herauskommt, wo die Menschen tatsächlich recht unglücklich sind. Und das gibt es ja auch überall auf der Welt.
Wenn wir auf dieses Jahr gucken, auf dieses Jahr 2020, könnte man doch sagen, ist es ein Jahr, in dem man wirklich den Kopf in den Sand stecken könnte und sagen könnte, es ist irgendwie alles zu spät. Wir haben Kriege nach wie vor. Wir haben diese unglaubliche Pandemie, von der wir nie geglaubt haben, dass sie Gesellschaften so sehr beeinflussen könnte. Und wir haben eine unglaubliche Gefahr an Umweltkatastrophen. Wir sehen Naturkatastrophen, wie wir sie selten gesehen haben. In Kalifornien die Brände, Überschwemmungen in Italien, in Frankreich. Also was läuft da schief? Sind wir denn überhaupt auf dem Weg, irgendwas zu verbessern? Oder haben Sie die Hoffnung nicht aufgegeben?
Ich glaube, wir sind schon auf dem rechten Weg, weil wir uns ja all das viel bewusster machen, überall auf der Welt. Auch die Schulkinder begreifen schon, was die Umwelt bedeutet und wie sie bedroht ist. Wir sprechen auch über die Kriege. Man muss ja nur durch Berlin spazieren gehen, dann denkt man an all das, was hier an kriegerischen Ereignissen sich abgespielt hat und die Bombardierungen. Das heißt also, heute ist schon einiges besser geworden, aber vor 20 Jahren hatten wir die große AIDS-Epidemie. Auch die war natürlich ganz furchtbar und die haben wir heute mittlerweile recht gut im Griff. Das heißt, man ist schon optimistisch unter den Voraussetzungen, dass diese extremen Bedingungen dann nicht den Fanatismus und den Extremismus von Leuten weckte, die sich nur noch auf sich selbst konzentrieren. Es gibt ja durchaus Gesellschaften, die beispielsweise sich nicht so sehr im Wettbewerb sehen und die tatsächlich auch sehr erfolgreich sind.
Ja, und die trotzdem um ihren Rang in der globalisierten Welt kämpfen müssen. Also, wie lautet Ihre Diagnose als Mediziner? Sie sind Mediziner und Psychologe. Wie lautet Ihre Diagnose dieser Menschheit? Sind wir robust genug?
Gut, die Geschichte hat uns ja gezeigt, dass wir vieles überlebt haben. Und in unserer menschlichen Natur ist es tatsächlich auch angelegt, dass wir zum Optimismus streben. Wir sehen ja die Empathie, wir sehen ja die Nächstenliebe und die Hinwendung zum Nächsten, auch schon bei den Kindern. Daneben gibt es natürlich die schwarzen, die dunklen Seiten, Aggressivität und das Gefühl des Hasses all derjenigen, die nicht zur jeweiligen gesellschaftlichen Gruppe gehören. Und in den Gesellschaften, die Robin in dem Buch entdeckt, da sieht man ja auch die Geschichte, zum Beispiel das Schicksal der Maori, die von den anderen umgebracht wurden. Wenn wir über das Überleben von Gruppen sprechen, dann muss man natürlich diese Feindschaften auch berücksichtigen. Aber es gibt tatsächlich die Tatsache, dass sich viele gegenseitig umgebracht haben. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch eine menschliche Seite, nämlich die Seite der Empathie und des guten Willens.
Sie beschreiben etwas ein Gesellschaftsmodell von Rousseau in Ihrem Roman, wenn ich den richtig gelesen habe. Was ist das Besondere? Was macht dieses Gesellschaftsmodell aus? Was ist Ihre Hoffnung? Was ist Ihre vielleicht Utopie von morgen? Weil wir brauchen ja Ingredienzien, um etwas zu verändern. Wir brauchen Institutionen, wir brauchen auch das Wissen darum.
Ja, das schon. Aber ich glaube, in unseren Ländern, zum Beispiel in Deutschland mit der Sozialdemokratie, ich bin von Natur aus kein Revolutionär, ich bin eher ein revolutionärer Zentrist, also in der Mitte politisch angesiedelt. Das heißt, man muss immer das richtige Ausmaß finden zwischen der Förderung der Gleichheit und auf der anderen Seite der Freiheit und das auszubalancieren. Ist sehr schwierig. Rousseau hat sich sehr stark geirrt, denn er hat noch nicht den Wettbewerb begriffen und dieses Bedürfnis, andere zu beherrschen. Er hat dieses soziale Wesen entdeckt. Er hat auch diese Hierarchien nicht entdeckt. Er hat einfach nicht begriffen, dass das dem Menschen eingeboren sein könnte. Das sagt er, aber das kann man natürlich auch gesellschaftlich verändern.
Es gibt in Ihrem Buch ein zweites hochspannendes Kapitel oder zweites hochspannendes Thema, nämlich der Konflikt, die Frage, wollen wir ewig jung bleiben oder wollen wir in Würde altern? Was hat Sie dazu bewogen, dieses Kapitel aufzumachen?
Nun,
weil heute ja alle ihre große Hoffnung in die Biologie setzen und dann unter Umständen davon träumen, ganz, ganz lange jung zu bleiben und zu leben. Das war ja bei unseren Vorfahren nicht der Fall. Zum Beispiel gibt es vor einigen Generationen niemanden, der so alt geworden wäre wie ich jetzt. Wir haben in unseren westlichen Ländern heute ein geringeres Ausmaß an Glauben, an religiösem Glauben, Glauben an die Transzendenz. Und Robin kommt aus einer Welt, in der seine Gene verändert wurden, sodass er nicht altert. Ihm ist gar nicht mal bewusst dabei, dass er dadurch natürlich privilegiert ist. Er hat sich ganz einfach daran gewöhnt, dass man in der Kolonie auf dem Mars genau das machen kann mit den Menschen. Die Geschichte, die Liebesgeschichte, die ich dort entwickle, er ist ja extrem verliebt in eine junge Frau, die eben genau diese Genbehandlung nicht bekommen hat. Und er antizipiert dann immer, dass diese junge Frau sehr viel schneller altert als er. Das ist ein bisschen faustisch.
Ja, das ist in jedem Fall faustisch und ist in jedem Fall ein Dilemma, weil jeder von uns hat wahrscheinlich den Wunsch, möglichst alt zu werden. Gleichzeitig ist der Tod in unserer Gesellschaft tabuisiert, er spielt keine Rolle. Er ist etwas, was wir sehr gerne an den Rand verdrängen. Ist das nicht ein krasser Widerspruch?
Nun, Robin erlebt in dem Buch tatsächlich schon den Tod von Menschen aus vorherigen Generationen, die gestorben sind oder sterben. Die Angst vor dem Tod ist selbstverständlich immer präsent und Robin erfährt das auch durch seine Abenteuer, die er durchlebt. Und wenn Sie beispielsweise nicht lange leben, sondern durch einen Unfall sterben, dann ist das ja eigentlich noch viel skandalöser, wenn Sie so wollen. Der Mord wäre dann in einer Gesellschaft, in der man so lange leben könnte, wie man wollte, ein noch viel schlimmeres Verbrechen als heute bei uns.
Ist ein möglichst langes Leben so etwas wie ein Menschenrecht?
Ich weiß nicht, ob das ein Menschenrecht ist. Ich weiß, dass es eine Hoffnung ist. Mein Held entdeckt ja eine Welt, in der fast alle gestorben sind, aufgrund der schlimmen Katastrophen, des Klimawandels, der Atombombe. Und er entdeckt dort neue Völker, die tatsächlich auch religiös gläubig sind. Sie glauben, sie haben ihren eigenen Gott und das entspricht gar nicht seinem. Situation. Er hat beispielsweise keine Angst vor dem Tod, weil er ja ewig lebt durch die Gene. Aber er hat natürlich auch Angst vor den Gesellschaften. Er lebt ja in einer Gesellschaft, die von künstlicher Intelligenz beherrscht wird und von einer Entität beherrscht wird, der ich den Namen einer griechischen Göttin gegeben habe, nämlich Athena, die ja unendlich weise ist und unendlich wissend auch.
Glauben Sie, dass unser Verhältnis zum Tod durch diese Unmittelbarkeit der Bedrohung durch Corona sich verändern wird?
Ich bin mir da nicht sicher. Weil Corona sicherlich, das stimmt, gefährlich ist, aber es trifft vor allen Dingen die Seniorinnen und Senioren. Es ist also sehr schlimm und traurig zu sehen, wie die Eltern vor einem gehen. Bei AIDS war das ganz anders. Ich war damals als Arzt, ich praktizierte als Arzt und da hat man mich dazu Patienten gerufen, geholfen, die im Sterben lagen und an SIDA verstarben, AIDS verstarben. Und die waren dann damals sehr jung. Auch heute sterben selbstredend Leute jung an Covid, an Corona. Aber das ist nicht so grausam wie beispielsweise damals zu Anfang der 80er Jahre mit AIDS.
Eine letzte Frage mit einer Bitte um eine, wenn es geht, kurze Antwort. Wenn es eine Spritze gäbe, die einem ewige Jugend versprechen würde, wofür würden Sie sich entscheiden?
Ich würde ohne zu zögern mich natürlich mit der Spritze impfen lassen und mit sehr viel Neugier abwarten, was danach kommt.
Und dann freuen wir uns schon jetzt auf das nächste Buch von François Lelort. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch, für Ihren kurzen Besuch auf dem blauen Sofa.